Willkommen beim Podcast zum neuen Energiesystem. Hier geht es um die Energiezukunft und darum, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Über 300 Menschen haben im Forschungs- und Demonstrationsprojekt C-Cells gemeinsam eine Blaupause entwickelt, wie die Energiewende sich neu organisieren muss. Nämlich zellulär, partizipativ und vielfältig umgesetzt. In dieser Ausgabe spreche ich mit Robert Thomann, der bei C-Cells gemeinsam mit seinem Team wichtige Meilensteine für das Energiesystem der Zukunft gesetzt hat. Herzlich willkommen zu unserem Gespräch, heute mit Dr. Robert Thomann von der MVV. Robert, du warst ja bei C-Cells Projektleiter im Rahmen der MVV und bist dort Leiter Produktentwicklung und Innovation im Bereich Smart City. Und in dieser Podcast-Ausgabe geht es auch um Smart Cities, beziehungsweise ganz konkret um das smarte Quartier Franklin in Mannheim, vielleicht auch um ein bisschen mehr Smart City rund um Mannheim. Und Franklin ist in der Quadratestadt Mannheim ansässig und ganz neu entstanden und soll insgesamt ja so groß werden wie die Mannheimer Innenstadt. Und das ist auch so meine erste Frage an dich. Mannheim ist ja sehr geprägt durch Erfindergeist und befindet sich momentan in einem Bauboom. Es wird richtig viel Land frei. Inwieweit sind denn diese Flächen eine Chance für eine nachhaltige Nutzung aus deiner Sicht?
Ja, hallo Melanie. Ja, vielen herzlichen Dank auch, dass ich heute ein bisschen was über Franklin erzählen kann. Franklin ist wirklich ein richtiges Innovationsareal für uns. Auf 144 Hektar, das ist wirklich einiges, also wirklich so groß wie die Mannheimer Innenstadt. Ich weiß jetzt ganz ehrlich gesagt gar nicht ganz genau, ob so circa 144 Hektar in der Innenstadt vergleichbar ist, aber Franklin ist mit 144 Hektar ein richtig großes Areal. Da haben die Amerikaner vorher sozusagen gelebt und gearbeitet. Entsteht wirklich ein neuer Stadtteil für Mannheim. Und wie es so schön ist, da haben wir die Möglichkeit, wenn man einen neuen Stadtteil entsteht, auch einfach Neues zu tun. Und genau das machen wir als MVV. Wir versuchen dort ein wirkliches Innovationsareal für das Energiesystem der Zukunft, ein ökologisches, klimafreundliches Energiesystem umzubauen. Und weil die Infrastruktur hier neu gebaut wird, können wir das ganz gut machen dort.
Wird die Infrastruktur komplett neu gebaut oder gibt es schon irgendwas dort auf dem Areal, was weiter beibehalten wird?
Also es wird ein Großteil einfach neu gebaut. Es gibt ein paar Leitungen, sage ich mal, die werden beibehalten. Aber das meiste, was sozusagen dort gemacht wird, ist wirklich neu. Es werden auch ein paar Gebäude erhalten, aber die meisten Gebäude entstehen neu.
Gerade im Wärmesektor besteht ja noch ein ganz erheblicher Nachholbedarf bei der Dekarbonisierung. Und das ist auch eins der zentralen Themen bei C-Cells Franklin gewesen. Wie genau wird es denn umgesetzt? Also was passiert dort vor Ort?
Ja, also wir sehen hier nach wie vor die große Chance für die Fernwärme hier auf Franklin. Aber wir machen hier eine sogenannte Niedertemperatur-Fernwärme. Das heißt, wir senken die Vorlauftemperatur, also die Temperatur des Wassers, das sozusagen dort zirkuliert wird, ab. Das hat Vorteile für die Infrastruktur auf der einen Seite, aber das hat natürlich auf der anderen Seite auch Vorteile auf jeden Fall für den Energieverlust, der dann viel weniger auftaucht oder auftritt dort. Und deswegen haben wir uns entschlossen, zukünftig in Mannheim immer mehr Niedertemperatur-Fernwärme zu machen und in Franklin beginnen wir dort. Was ein weiterer Vorteil ist, wenn wir Niedertemperatur-Fernwärme machen, ist, dass es mehr Möglichkeit gibt, erneuerbare Wärme in das Wärmenetz reinzubekommen. Das heißt, viele wie Wärmepumpen und ähnliches, die haben einfach ein niedrigeres Temperaturniveau. Und wenn man an die Fernwärme denkt, die teilweise in bestimmten Zeiten bis zu 120, 130 Grad Celsius hochgeht, das schafft eine Wärmepumpe nicht. Und deswegen ist für uns eine Möglichkeit, eine Niedertemperaturwärme ein Netz aufzubauen, auch die Möglichkeit, zunehmend erneuerbare Wärme in das Energie- oder ins Wärmesystem zu bekommen.
Was für technische Komponenten braucht es denn dafür, um das Ganze aufzusetzen?
Also hier in Franklin machen wir eine Kombination aus einer sogenannten Power-to-Heat-Anlage. Es ist ein überdimensionierter Tauchsieder, kann man mehr oder weniger sagen, kombiniert mit der Photovoltaikanlage. Also wir haben auf Franklin, das ist eigentlich ganz witzig, haben wir sogenannte Panzerhalle. Da haben sie wirklich früher sozusagen die großen Panzer untergestellt. Diese Halle wird erhalten bleiben, auch als Freizeitfläche, wo man drunter wie ein Skaterpark oder ähnliches machen kann. Und da ist einfach ein großes Dach vorhanden. Die haben wir mit Photovoltaik belegt. Und diesen Photovoltaikstrom benutzen wir, um eine Power-to-Heat-Anlage zu betreiben. Das heißt, wir wandeln den Strom in Wärme um. Jetzt wird sich natürlich jeder fragen, naja, wenn viel PV da ist, dann brauche ich auch nicht so viel Wärme. Passt das irgendwie zusammen? Und ich muss sagen, bei uns passt das perfekt zusammen, weil die Niedertemperatur-Fernwärme hat eine kleine Herausforderung. Nämlich insbesondere in den warmen Tagen ist es nicht immer ganz so einfach, an jeder Stelle des Fernwärmenetzes die ausreichende Temperatur zu garantieren. Also die Qualität des Wärmenetzes zu garantieren. Warum ist es so? Das Wärmenetz ist eigentlich auf sozusagen heiß-kalte Tage ausgelegt. Also dann, wenn viel Wärme abgenommen wird. An den heißen Tagen wird sehr wenig Wärme abgenommen. Und man kann mehr oder weniger sagen, das Wasser sozusagen zirkuliert sehr gering in dem Netz. Weshalb dann manche Stellen einfach das Wasser, sagen wir so vereinfacht gesagt, steht. Und es kühlt, auch wenn es sehr, sehr gut isoliert ist, mit der Zeit irgendwie dann doch ab, das Wärmesystem. Und dann ist es möglich, mit unserem System, was wir haben, dezentral, also nicht mit großen Wärmeerzeuger, sondern dezentral in den einzelnen Strängen, sozusagen in diesen Stichsträngen, die besonders schwierig sind zu versorgen, eine dezentrale zusätzliche Wärme einzubringen, zu boostern, nämlich mit Kombination Photovoltaik, Power-to-Heat-Anlage, boostern wir sozusagen in bestimmten Stellen immer dann, wenn es besonders warm ist, dass wir auch die nötige Wärme bekommen, auch in heißen Tagen auch die notwendige Wärme fürs Duschen zum Beispiel zu haben.
Welche Rolle spielen denn bei dem ganzen Konzept die intelligenten Messsysteme?
Die intelligenten Messsysteme, oder lass mich das einfach mal anders ausdrücken. Wenn man reagieren möchte, braucht man aktuelle Informationen, also Ad-hoc-Informationen. Also das heißt, wir brauchen eigentlich, wir müssen jederzeit wissen, wie das System, das Gesamtsystem, das gesamte Energiesystem kombiniert aus Strom, Wärme und so weiter, jederzeit, wie sie es momentan darstellt, wie ist die aktuelle Situation, um auch wissen zu können, wann wir reagieren müssen, indem wir nachboostern oder ähnliches. Und deswegen sind die intelligente Messsysteme, vor allem dann, wenn wir sie wirklich einsetzen und in Echtzeit die Daten übertragen, Echtzeit heißt dann halt sofort übertragen, dass wir das auch wissen, ein sehr wichtiger Baustein, um ein Quartier intelligent zu managen.
Wie schaut es denn aus mit Wärmespeichern und Erzeugungsanlagen? Die sind ja ein ganz wichtiger Mosaikstein in dem smarten Quartier. Was für weitere Herausforderungen gibt es denn in dem Zusammenhang? Ich gucke jetzt so ein bisschen ins C-Cells Buch rein, wo ja auch ein schöner Beitrag über das Innovationsquartier Franklin steht. Da sind ein paar Ausführungen zum Thema Temperaturabfall, versiegender Wärmefluss etc. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, ich habe das vorhin schon ein bisschen, vielleicht schon vorweggenommen, ein bisschen angedeutet, dass wir ja halt im Sommer die Herausforderung haben, dass wir zu wenig Wärmefluss im System haben. Und deswegen haben wir nicht nur sozusagen diese Booster, diese Power-to-Heat-Anlagen reingebaut, die mit Photovoltaik betrieben werden. Nebenbei dadurch erzeugen wir natürlich grüne Wärme beziehungsweise erneuerbare Wärme, sondern wir haben auch Heizpufferspeicher. Das heißt, kleine Wärmespeicher, die eigentlich in jedem Haus sind, digital miteinander vernetzt angebunden. Das lässt uns die Möglichkeit, die synchron zu steuern. Also man kann das sagen, man orchestriert die Speicher, wann die Wärme aufnehmen oder beziehungsweise genau, die nehmen nur Wärme auf, also wann die Wärme aus dem Energienetz aufnehmen. Und dadurch hat man die Möglichkeit, wir sprechen häufig von dem sogenannten Schlechtpunkt, den brillieren zu lassen. Das heißt, den Punkt, der kühlste Punkt im Wärmenetz ist, den können wir gezielt steuern, rollieren lassen. So, dass es nicht nur an einem bestimmten Punkt besonders kalt immer ist, sondern an manchen anderen Stellen auch. Es hat nämlich den Nebeneffekt, dass wir durch diese Rollation des Schlechtpunktes und durch die gesteuerte Laden auch eine Möglichkeit haben, jederzeit die Qualität der Wärmeversorgung garantieren zu können, ohne dass wir das Energiesystem, das Wärmesystem unnötig aufheizen.
Das Letztere klingt ja jetzt nach einer guten Nachricht für die Verbraucher oder für die Anwohnerinnen dort. Also sprich, der Komfort ist auf jeden Fall gewährleistet, so wie ich das verstehe. Oder hat der Schlechtpunkt, das Wort habe ich noch nie gehört, hat der irgendwelche negativen Auswirkungen auf das Wohlbefinden im Winter oder in der kalten Jahreszeit?
In der kalten Jahreszeit ist es eigentlich gar kein Problem, weil dann die Häuser normalerweise so viel Energie oder Wärme abnehmen, dass der Fluss einfach da ist. Der Fluss der Wärme ist auch sowieso da. Also das Wasser steht nicht drum und kühlt ab, sondern es wird immer genügend heißes Wasser nachgeliefert. Also für den Kunden ist es nie ein Problem. Und das ist ja auch unsere Aufgabe, dass wir jederzeit die Qualität erfüllen. Das heißt auch, dass die Vorlauftemperatur jederzeit das notwendige Niveau hat, damit zum Beispiel auch diese Thema der Legionellen und so weiter jederzeit sozusagen gewährleistet ist, dass wir das sozusagen vermeiden können. Das auf jeden Fall. Aber für uns ist es natürlich, wenn man von Netzseite aus betrachtet, natürlich schon eine größere Herausforderung, wenn wir mit entsprechend niedrigen Temperaturen fahren, aber doch jederzeit an jeder Stelle die Temperatur garantieren müssen. Und deswegen ist für uns Franklin ein gewisses Innovationsareal, weil wir da versuchen, so unter jeden Bedingungen diese Wärmeliefergarantie und auch dieses Temperaturniveau einhalten zu können. Und wollen das sukzessive natürlich auch auf den Rest von Mannheim ausrollen. Also für uns ist es praktisch unser Vorreiterareal, um das Temperaturniveau abzusenken, um natürlich die zwei Themen wieder zu machen. Wir wollen den Verschleiß reduzieren und den Wärmeverlust reduzieren.
Wollen wir noch ein paar Minuten über das Thema Flexibilität sprechen und was das für eine Rolle auf Franklin spielt?
Das ist auch wieder ein sehr, sehr großes und sehr, sehr wichtiges Thema, diese energetische Flexibilität. Und da merkt man, das hängt auch alles mit dem, zum Beispiel mit dem Wärmespeicher zusammen, mit der Power-to-Heat-Anlage, mit allen möglichen Dingen. Da sieht man sozusagen, dass das System auf Franklin relativ komplex ist und relativ stark vernetzt ist. Aber jetzt zum Thema Flexibilität. Wir orchestrieren das ganze Franklin-System mit einem Energiemanagement-System. Wir nennen es Quartier-Energiemanagement-System. Das weiß durch die intelligenten Messsysteme jederzeit, wie die Situation ist. Das heißt, ich weiß auch, wie viel jetzt der Bedarf ist, wie viel ich teilweise in Speicher, diese Heizpufferspeicher, zusätzlich einspeichern kann oder weniger einspeichern kann, wie viel Photovoltaik gerade produziert wird, wie viel gerade von den Elektroladesäulen benutzt wird und wie viel von Power-to-Heat-Anlage gerade benutzt wird bzw. gebraucht wird. Und durch dieses Zusammenspiel, dass wir jederzeit wissen, wie die Bilanz ist, können wir auch jederzeit ausrechnen, können wir jetzt, wie viel mehr können wir verbrauchen, um zum Beispiel Überschüsse aufzunehmen, oder wie viel weniger können wir jetzt sozusagen für die nächste halbe Stunde oder Viertelstunde verbrauchen, um das Netz zu stabilisieren. Das heißt, wir haben hier praktisch Flexibilität, die wir jederzeit abrufen können, aber auch jederzeit auch wissen, wie viel Flexibilität haben wir denn eigentlich in dem System.
Und es gibt wahrscheinlich kein smartes Quartier, ohne dass die Elektromobilität dort auch eine Rolle spielt. Welche Rolle spielt die auf Franklin?
Klar, die Elektromobilität ist natürlich kein Quartier, kein Gebäude wird heutzutage mehr gebaut, ohne die Elektromobilität zu berücksichtigen. Auf Franklin gibt es natürlich jede Menge Quartiere oder Wohngebäude, wo auch Elektroladesäulen drin sind. Da komme ich nochmal nachher vielleicht nochmal drauf zum Thema Sub-Energiemanagement-Systeme, die auch in den einzelnen Gebäuden drin ist. Aber wir haben natürlich auch die öffentliche Ladeinfrastruktur dort. Es gibt so ein, von uns, auch von der MVV, gibt es so einen Ladehub, so einen kleinen, wir nennen das Oase. Da kann man seine Autos laden, aber quer durch das ganze Areal gibt es natürlich auch Ladesäulen. Und die haben wir mit dem Energiemanagement wieder gekoppelt, weil wenn jetzt zum Beispiel zwar die Sonne scheint, aber ich jede Menge Elektroautos laden möchte, dann macht es jetzt keinen Sinn, nochmal zusätzlich jede Menge Strom für die Power-to-Heat-Anlage zu verwenden. Wir können nämlich Folgendes machen, so ein Wärmesystem ist relativ träge. Und immer dann, wenn besonders hohe Spitzenleistung für die Elektromobilität benötigt wird, fahren wir einfach die Power-to-Heat-Anlage, also die Anlage, die Strom in Wärme umwandelt, runter. So lange, bis wieder genügend Photovoltaikstrom zur Verfügung steht, und wir heizen dann wieder das Wärmesystem auf. Das heißt, wir arbeiten ein bisschen komplementär, wird viel für Elektromobilität, also für die Sektor Mobilität benutzt, dann bringen wir weniger in den Wärmebereich rein, und wenn gerade kein Elektroauto lädt, dann bringen wir einfach mehr in das Wärmesystem ein. Das heißt, wir spielen hier hin und her auch wieder das Thema Flexibilität, weil wir wissen, was Sache ist.
Also Franklin, das hört sich nach einem wirklich super vielfältigen Innovationsquartier an. Wenn wir sagen, Franklin in a nutshell, was sollte man sich denn merken?
Also eigentlich muss man sich mehrere Dinge merken. Also erst einmal, es ist ein richtig integriertes Konzept. Wir berücksichtigen alle Sektoren, Mobilität, Wärme, Strom und noch ein paar andere Themen, Wasser und Ähnliches auch mit integriert. Das ist jetzt nicht im Rahmen von CSES, aber das machen wir auch dort. Also wir haben einen sehr integrierten Ansatz, die ganze Infrastruktur sozusagen ineinander, miteinander zu vernetzen. Man spricht hier von Sektorkopplung. Wir machen das Ganze aber in dem Sinne smart. Wir haben unser eigenes IoT-System dort entwickelt, aufgebaut. Also IoT steht für Internet der Dinge. Das heißt, alles ist sehr stark miteinander verkoppelt und verwoben mit entsprechenden Systemen, gekoppelt mit dem integrierten Energiemanagementsystem. Wir haben eigentlich sowohl auf der digitalen Schiene durch das Quartiers-Energiemanagementsystem unser eigenes IoT-System und auf der physikalischen Ebene, indem wir die verschiedensten Energienetze oder Mobilitätsnetze miteinander koppeln, durch die Kopplung wie Power-to-Heat oder Ladesäulen, haben wir eigentlich ein komplett integriertes Innovationsareal für das Energiesystem der Zukunft.
CSES ist ja abgeschlossen, also das lief von 2017 bis Ende 2020, beziehungsweise einige Projektpartner haben ja noch ein bisschen verlängert bis Frühjahr 2021 hinein. Was war denn, wenn man so zurückguckt, das Highlight bei der Arbeit im Schaufenster CSES?
Das Highlight war wirklich, wenn es mal funktioniert. Also man muss fairerweise natürlich sagen, es ist natürlich schon eine Herausforderung, so ein komplexes System aufzubauen. Und es ist einfach schön, wenn man dann sieht, wie die einzelnen Sachen wunderbar ineinander greifen. Das ist irgendwie wie ein Orchester, das spielt. Und im Endeffekt spielt es erstmal die Geige. Das klingt jetzt so, naja, geht schon. Aber wenn so ein ganzes Orchester dann zusammenspielt und man praktisch eine Symphonie vor sich hat, das ist einfach der Zauber, der in so einem Innovationsareal drin ist. Wenn durch mittels der IoT und in Quartiersenergiemanagement praktisch alles so zusammen gefunden hat. Es dauert zwar alles bei so Aufsiedlung von neuen Quartieren und Bauen von neuen Quartieren, dauert halt alles. Aber wenn es dann hinterher funktioniert, dann lehnt man sich zurück und sagt, die Arbeit hat sich gelohnt.
Noch eine Detailfrage. Du hast vorher das Thema Submetering auch angekündigt. Was kann man dazu erzählen?
Ja, ich meinte weniger das Thema Submetering. Ich meinte Sub-Energiemanagementsystem. Weil so ein Quartier ist halt groß, aber natürlich versucht auch schon das einzelne Objekt, ich denke an ein zelluläres Energiesystem, das einzelne Objekt, das heißt so ein kleines Quartier von einem Investor bestehend aus 4, 5 Gebäuden mit einer Tiefgarage, mit Elektroladesäulen, Batteriespeicher, Photovoltaik. Auch das hat praktisch schon sein eigenes Energiemanagementsystem. Auch das versucht sich schon zu optimieren. Jetzt kann man die natürlich standalone lassen, also jeder für sich alleine. Eine Geschichte wird wirklich daraus, wenn man die alle miteinander verbindet. Das heißt, das Gebäudeenergiemanagementsystem ist mit dem Quartiersenergiemanagementsystem gekoppelt. Dadurch entsteht praktisch so eine Kaskade und über die Kaskade erschließen wir einfach noch mehr energetische Flexibilität. Dadurch bekommen sozusagen, atmet jetzt nicht nur das Quartier auf Quartiersebene, sondern auch in den einzelnen Gebäuden, einzelnen Objekten können wir die Flexibilität ausnutzen, weshalb sich oder wodurch sich sozusagen eine wesentlich größere Gesamtflexibilität für das Quartier entsteht. Und da haben wir auch erste Umsetzungen gemacht. Wir haben ein Quartiersenergiemanagement gekoppelt mit einem Gebäudeenergiemanagementsystem.
Wie viel können sich denn andere Städte von der Quartiersentwicklung auf Franklin abgucken, um das entsprechend genauso nachhaltig zu gestalten?
Also ich glaube schon, dass wir mit unserem smarten Wärmezelle, die wir aufgebaut haben, mit dem gesamten integrierten Konzept schon sehr viel geleistet haben. Also die einzelnen Komponenten sind, ich würde sagen, Standard. Eine Photovoltaikanlage ist Standard. Power-to-Heat-Anlagen kennt man auch. Heizpufferspeicher kennt man auch. Aber das, was wirklich die Leute vielleicht auch mal, und das zeigen wir auch sehr gerne, schauen können, wie sich das ineinander spielt, die komplexen Systeme, Algorithmen, wie man mit, ich nenne es mal mit intelligenten Systemen, mit IKT, Informations- und Kommunikationstechnologie, wirklich so ein Orchester steuern kann. Also wie kann man das Ganze umsetzen? Und vielleicht auch eine Besonderheit, ich glaube, wir haben ein sehr großes Areal. Wir haben jetzt kein Versuchsareal, sondern es ist wirklich ein eigener, neuer Stadtteil. Und das ist dann schon auch eine große Leistung und auch eine große Komplexität, wie man mit dementsprechend vielen Leuten umgeht, mit vielen Wohngebäuden verschiedenster Art. Ich glaube, da die Vielfältigkeit im realen Tun und mit der Orchestrierung der Komplexität, ich glaube, dafür steht Franklin.
Und was erzählst du deinen Enkelkindern irgendwann mal aus der Zeit von CSES? Was bleibt hängen?
Gute Frage. Was bleibt hängen? Also ich glaube, wir waren wirklich da, oder vielleicht kann ich dann meinen Enkelkindern sagen, guck mal, wir waren hier die Vorreiter. Wir haben das Energiesystem dezentral Cellular wirklich vorgedacht und haben es geschafft zu sagen, das war der Nukleus für ganz Mannheim, um ein noch nachhaltigeres, noch energieeffizienteres, noch flexibleres Energiesystem für Deutschland zu schaffen.
Ja, vielen Dank, Robert. Das waren super Einblicke und noch mehr dazu zum Nachlesen gibt es ja im C-Cells Buch 1,5 Grad C-Celsius. Ab Seite 160 steht eine ganze Menge zum Innovationsquartier Franklin. Oder du hast es ja gesagt, wer mehr erfahren möchte, kann sich auch direkt an euch wenden. Und ja, es gibt mit Sicherheit auch den ein oder anderen Kongress, wo noch ein bisschen mehr über C-Cells bzw. Franklin dann in die Öffentlichkeit getragen wird.